Ja, wir befinden uns zurzeit in einer Predigtreihe vor Ostern, 7 Wochen. Dazu liegen draußen solche Passionskalender, wo für jeden Tag so eine kleine Geschichte zum Nachdenken drinsteht. Und wir haben damit vor 14 Tagen begonnen mit dem Gleichnis von dem großen Fest, zu dem die erstgeladenen Gäste nicht gekommen sind und dann andere eingeladen wurden. Und heute wollen wir eben da ein Stück weitermachen. Und heute ist unser Thema, wir wollen sehen, wie Jesus zu seinen ersten Jüngern kam. Und der Text steht im Johannesevangelium, möglicherweise zu klein. Wer eine Bibel mit hat, kann darin mitlesen. Ich lese es ja auch jetzt vor. Johannes 1, Vers 35 bis 50. Am nächsten Tag, also der nächste Tag war der Tag nach der Taufe Jesu, nachdem er durch Johannes den Täufer getauft wurde. Dort stand Johannes an der gleichen Stelle und zwei seiner Jünger, also zwei Johannes-Jünger, waren bei ihm. Als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus: Seht hin, dieser ist das Lamm Gottes. Da wandten sich seine beiden Jünger um und folgten Jesus. Jesus schaute sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was wollt ihr? Fragte er sie. Sie antworteten: Rabbi, das bedeutet Meister, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte er. Es war etwa 4 Uhr nachmittags, als sie mit ihm dorthin gingen, und sie blieben für den Rest des Tages dort. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren. Als sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte, sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm: Wir haben den Messias gefunden. Also Messias, Hebräisch, das bedeutet der Christus, der Gesalbte. Dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, doch du wirst Kephas genannt werden. Das bedeutet Petrus. Oder Deutsch Fels. Als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete er Philippus und sagte zu ihm: Komm mit und folge mir nach. Philippus stammte aus Bethsaida, der Heimatstadt von Andreas und Petrus. Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Aus Nazareth, rief Nathanael, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Komm mit und überzeuge dich selbst, sagte Philippus. Als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er: Da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Woher kennst du mich? Fragte Nathanael. Jesus antwortete: Ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Da antwortete Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus entgegnete: Glaubst du das jetzt nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst viel Größeres sehen. Was wir hier erfahren, ist ganz interessant, nämlich wie diese Geschichte mit Jesus anfing. Das ging los mit dem Johannes dem Täufer, der Jesus taufte, und mit seinen Jüngern. Und als Jesus den nächsten Tag vorbeikommt, da verweist Johannes auf ihn, auf Jesus, und sagt: Das ist das Lamm Gottes. Und da sind zwei Jünger, deren Namen wir zunächst gar nicht erfahren. Aber es sind offensichtlich zwei ernsthafte Gottessucher. Und weil Johannes so eine Wertschätzung gegenüber Jesus ausdrückt, also die haben das verstanden, was es bedeutet, das ist das Lamm Gottes, dass Jesus ein ganz besonderer, von Gott berufener Mensch ist, das hat sie beeindruckt. Sie haben offensichtlich gleich verstanden, worum es ging, was uns vielleicht heute jetzt nur von diesem Wort her schwerfällt. Und sie folgen ihm nach. Und Johannes lässt sie gehen. Sie wenden sich von Johannes, dem Täufer, ab, dem sie bisher gefolgt sind, und folgen Jesus. Und es ist 4 Uhr nachmittags und sie bleiben bis zum nächsten Tag. Und da einer von ihnen, erfahren wir später, ist Andreas, der Bruder des Simon, und der war neugierig. Der hat gemerkt, da ist ein Mann, der ist interessant, da müssen wir hin, da müssen wir mehr hören, und sie sind dorthin gegangen. Und am nächsten Tag, dann geht er zu seinem Bruder, zu Simon, und sagt, was wir erlebt haben, also der hatte ja dann eine Menge mehr gehört, das musst du auch sehen, da musst du auch hin, er ist der Christus, er ist der Gesalbte, er ist der, auf den wir warten. Und so geht das hier immer ein Stückchen weiter durch ein Beziehungsnetz, durch Menschen, die Jesus kennen, kommen andere mit ihm in Kontakt, weil sie sagen, wir kennen ihn, wir haben da was erlebt, da musst du mitkommen, das müsst du sehen. Ja? Da ist erst der vorsichtige Andreas, der sagt es dem schnellen Petrus, und dann heißt es, am nächsten Tag begegnet Jesus dem Philippus und Johannes, also Johannes dem Evangelisten, der dieses Evangelium geschrieben hat, ist das jetzt wichtig zu sagen, Philippus, der kommt auch aus Bethsaida, das ist derselbe Ort, wo auch Petrus und Andreas herkommen. Das heißt, ich glaube, dass Jesus hier dem Philippus nicht zufällig begegnet, dass sie darüber gesprochen haben. Und Jesus beruft auch den Philippus und sagt, komm und folge mir nach. Offensichtlich hat er auch etwas gewusst und geht dann mit, vertraut. Wahrscheinlich hat er schon etwas von Andreas und von Simon, von Jesus gehört. Und Philippus sagt, es war wieder weiter und lädt den Nathanael ein. Und darauf möchte ich heute den Schwerpunkt legen, weil es dann heißt, Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn Josefs aus Nazareth. Und der Nathanael sagt dann, was aus Nazareth? Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Wir haben alle viele Begegnungen mit Menschen im Laufe unseres Lebens. Und einige dieser Begegnungen haben einen prägenden Einfluss auf uns. Die werden lebensbestimmend, die verändern alles. Manche Begegnungen, die wir haben, sind uns angenehm und andere unangenehm. Manche vergessen wir ganz schnell wieder. Und manche sind zufällig, aber manche sind auch wirklich prägend, haben einen entscheidenden Einfluss auf unser Leben. Und so war das auch, als diese Menschen Jesus begegneten und auch diese Begegnung zwischen Philippus und Nathanael, die wird für Nathanael lebensbestimmend. Er sagt aber zunächst einmal, hat er ein Problem damit, weil der Philippus sagt, also wir haben den gefunden, auf den wir alle warten, von dem Mose gesprochen hat schon, von dem die Propheten gesprochen haben, den musst du kennenlernen, es ist Jesus aus Nazareth. Und jetzt gibt es ein Vorurteil bei dem Nathanael. Er hat da ein Problem mit. Nazareth, das ist doch gleich um die Ecke. Dieses Kuhdorf, dieses kleine Nest mit 200 Einwohnern, da kann unmöglich das passt doch für ihn nicht. Da kann der nicht herkommen. Wenn der aus Nazareth ist, da kann ja nichts Gutes herkommen, sagt er. Ja, er zweifelt. Obwohl er wahrscheinlich spürt, wie das Feuer in Philippus sprüht und wie der noch ganz begeistert ist von Jesus, aber er zweifelt. Er hat Vorurteile. Ja, wie kommt das? Wie entstehen eigentlich Vorurteile? Denken wir mal kurz darüber nach. Es ist ja so, dass wir Menschen bestimmte Kategorien bilden müssen und bestimmte Schubladen haben. Und immer wenn wir jemand begegnen, dann stecken wir ihn erstmal in eine bekannte Schublade hinein. Etwas, was wir schon kennen, aus den gemachten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das geht uns allen so, dem können wir gar nicht entgehen. Das geht gar nicht anders. Diese Vorurteile, diese Vormeinungen, die wir haben, die geben uns einfach eine gewisse Orientierung und helfen uns überhaupt klarzukommen, wie müssen wir diesen Menschen ungefähr einschätzen. Da fangen wir nicht immer bei Null an, sondern eben mit unseren Erfahrungen. Ja? Die entscheidende Frage, also dass wir Vorurteile haben, können wir gar nicht vermeiden. Aber die entscheidende Frage ist meines Erachtens, wie gehen wir dann mit, nach einer Begegnung mit unseren Vorurteilen um? Überlegen wir, wo kommen die eigentlich her? Legen wir uns fest auf diese Vorurteile und sagen wir, in dieser Schublade ist dieser Mensch jetzt drin und da bleibt er. Ich habe meine abschließende Meinung zu ihm. Oder sind wir bereit, unsere Vorurteile auch in Frage stellen zu lassen, sie zu überprüfen, den konkreten Menschen kennenzulernen? Anders gesagt, könnte ich auch sagen, geben wir diesem Menschen eine zweite Chance. Ja? Und da unterscheiden wir uns dann. Also ohne Vorurteile kommen wir alle nicht aus, aber sind wir bereit, einen zweiten Blick zu riskieren? Ja? Weil der erste Blick uns oft auch täuschen kann. Ja? Sind wir bereit, eine zweite Stimme zu hören? Der Philippus sagt, komm und sieh, erlebe es selber. Und der Nathanael sagt jetzt nicht, das brauche ich nicht. Ich weiß, ich kenne die Leute aus Nazareth, da kommt nichts. Sondern er geht mit und überzeugt sich. Wie sehr uns der erste Blick täuschen kann, habe ich uns mal etwas mitgebracht. Ah ja, das ist das Thema heute, wie kann aus Nazareth Gutes kommen. Jetzt seht ihr nichts, aber was seht ihr auf diesem Bild? Man kann gar nichts sehen, das ist schade. Ich mache es mal ein bisschen größer. Ja, jetzt sieht man auch noch nichts.
Das ist auch ein Löwe, ja?
Ein Löwe, ja, aber der steht auf dem Kopf. Das ist interessant, weil man nichts gesehen hat. Habt ihr das gleich richtig gesehen? Hättet ihr scharf gesehen, hättet ihr es falsch gedacht, dann sieht es nämlich aus wie eine Maus. Aber ist egal, machen wir ein zweites Bild. Was seht ihr jetzt hier?
Ein Auto.
Ein Auto, ja, richtig. Und was ist mit dem?
Umgekippt.
Umgekippt, ja, das denkt ihr. Ah, wo kommt's? Ah ja. Nicht umgekippt. Der erste Blick hat getäuscht, ja, aber das war halt das Vorurteil, dass man denkt, die Räder müssen unten sein, wenn die oben sind, dann steht es auf dem Kopf, aber bei dem Auto stimmt das wieder mal nicht. Ich weiß nicht, ob wir selber schon einmal von Vorurteilen betroffen wurden und wie wir uns gefühlt haben, wenn das so war. Ja. Ist ja auch interessant, dass Jesus von diesem Vorurteil getroffen wurde und wie er darauf reagiert, dass es zunächst heißt, ja, wie kann aus Nazareth Gutes kommen, wenn jemand über euch das sagen würde, ich weiß nicht, wo ihr geboren seid, von mir aus hier in Oranienburg, und jemand sagt, naja, wenn du aus Oranienburg bist, wie kann aus Oranienburg was Gutes kommen, das kannst du gleich vergessen. Es gibt ja auch Vorurteile der Berliner gegenüber den Oranienburger, habe ich mir sagen lassen, dass die zum Beispiel denken, die Oranienburger oder die Brandenburger können nicht Auto fahren, und dass sie immer lesen, wenn wir uns mit unserem Nummernschild herumfahren, OHV, ohne Hirn und Verstand. Ja? Aber die kennen uns gar nicht richtig. Ja, das kann ja gar nicht sein. Es gibt so viele Vorurteile westlich gegen Wessis und Ossis, ne, das kennt ihr selber. Ich bin froh, dass ihr einen zweiten Blick gewagt habt, mich kennenzulernen. Ja? Und gerade Witze spiegeln ja auch oft so die Vorurteile, die wir Menschen gegeneinander entwickeln, wieder, auch die verschiedenen Völker. Da gibt es Witze für die Bayern und für die Ostfriesen, für die Engländer, für die Franzosen und die Deutschen oder gegen Blondinen oder Frauen, Männer und so weiter. Natürlich bei diesem super Angebot muss ich ja natürlich auch einen Witz erzählen. Ja? ein Deutscher und ein Amerikaner wetten, wer das schneller ein Haus bauen kann. Nach 4 Wochen meldet sich der Amerikaner, noch 14 Tage und dann bin ich fertig. Und der Deutsche sagt, noch 14 Formulare und dann fange ich an. Ja, so ist das einfach verschieden mit den Mentalitäten. Ja, oder einen anderen, was unterscheidet einen britischen, einen französischen und einen deutschen Rentner? Der Brite liest zum Frühstück die Times und geht dann in den Golfclub. Der Franzose trinkt zum Frühstück ein Glas Wein und geht dann zum Tennis. Der Deutsche nimmt zum Frühstück die Herztropfen und geht dann zur Arbeit. Naja. Also ich hasse Vorurteile, ganz besonders Vorurteile gegenüber Frauen. Die haben es sowieso schon schwer genug, wenn sie nicht Auto fahren können. Ja, also so ist das mit den Vorurteilen, ja. Und das ist halt so die Frage, riskieren wir den zweiten Blick? Wie sind sie wirklich, die Afrikaner, die Franzosen, die Araber, die Männer, die Frauen? Wie sind sie wirklich? Gönnst du dir diesen zweiten Blick und sagst, ich riskiere es, diese Menschen kennenzulernen? Es gibt sicher Menschen gegenüber, du weißt, dass du auch Vorurteile hast, weil du dir einfach nicht vorstellen kannst, dass das so richtig passt. Ja? So wie die Pharisäer damals dachten, naja, wenn einer Zöllner ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der an Gott interessiert ist. Ja, das glaube ich einfach nicht. Wie soll das gehen? Passt doch gar nicht zu ihm. Und so, glaube ich, gibt es das, dass wir denken, wenn einer so und so ist oder eine so und so ist, ja, der interessiert sich nicht für Gott. Ja, bestimmt nicht. Ja, oder so. Aber vielleicht tut das ja doch. Ich habe Erfahrungen gemacht, dass es sich lohnt, einen zweiten Blick zu riskieren und dass man manchen Schatz dabei entdeckt, wo man dachte auf den ersten Blick, na dieser Mensch, wie ist der denn drauf? Ja? Und auf einmal entdeckt er es dann doch ganz freundlich, obwohl er vielleicht im ersten Blick eine Lederjacke mit dem riesen Emblem drauf hatte oder gewalttätig aussah oder was auch immer. Ja? Gibt ja alles verschiedene. Wohin führen Vorurteile? Sie führen dazu, dass wir Menschen Unrecht tun, dass wir sie falsch beurteilen, weil wir sie eben gar nicht erst richtig kennenlernen. Daher finde ich das ganz toll, wie der Philippus das macht, als der Nathanael sagt, also aus Nazareth, wie kann aus Nazareth was Gutes kommen? Dass er jetzt nicht sagt, du hast ja keine Ahnung, sondern komm und sieh. Komm und lerne ihn selber kennen. Bilde dir ein eigenes, mach dir ein eigenes Bild. Ja? Und ähnlich geht es ja auch uns. Ich glaube, dass viele von uns einen Menschen brauchten, dem sie vertraut haben, der gesagt hat, komm und sieh und lerne Jesus kennen. Und dem wir vertraut haben und gesagt haben, ich weiß von Jesus nichts und ich weiß nicht, kann man das überhaupt heute noch glauben und kann dieser Mann, der vor 2000 Jahren gelebt hat und da am Kreuz gestorben sein soll, so eine Rolle für ein Leben spielen, dass aber dann Menschen kamen und gesagt haben, ich habe was Besonderes mit dem erlebt und es lohnt sich und komm und sieh und mach dir mal ein eigenes Bild. Dass das uns ermutigt hat, ihn kennenzulernen. Ja? Wie denkst du über Jesus? Ich glaube gerade auch gegenüber dem Glauben und Jesus und allem, was damit zu tun hat, gibt es heute in unserer so modernen, aufgeklärten und angeblich so toleranten Gesellschaft viele Vorurteile, dass sich viele erst gar nicht die Mühe machen, ihn kennenzulernen. Und vielleicht haben wir das selber ja auch schon erlebt, als Leute, die zu Jesus gehören, als Jesus-Leute, dass Leute uns begegnet haben mit Vorurteilen. Und wir das wissen, ah ja, okay, du bist fromm, dann weiß ich ja schon, wie du bist und wärst zu dieser Gemeinde, dann kenne ich dich ja schon. Ja. Ich finde das dann interessant, wie Jesus den Nathanael sieht. Der sieht ihm nämlich ins Herz und merkt, er ist ein Mensch ohne Trug. Ich weiß nicht, ob wir, wenn Nathanael so über uns geredet hätte, noch so frei gewesen wären, ihm so offen zu begegnen, wie Jesus ihm begegnet. Ja. Aber es ist ja auch interessant, dass Jesus uns immer zuerst sieht. Bevor ein Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, ist er schon von Gott durch und durch erkannt und durchschaut. Und uns geht es oft auch so, dass der Nathanael dann erst, als Jesus sagt, ich habe dich schon gesehen, als du noch unter dem Baum warst, da fühlt er sich irgendwie erwischt und er muss also mehr gewesen sein, er muss erkannt haben, der kennt mich, der sieht mich, wie kann das sein? Ja, er ist wirklich der Messias. Dass es auch bei uns oft so einen Moment braucht, wo wir das merken, da ist einer, der kennt mich, dass wir dann auf einmal uns ganz neu für den Glauben und für Gott interessieren. Ich habe eine interessante Geschichte gelesen von einer Sängerin, einer amerikanischen Sängerin, die war noch nicht immer, die war 16 Jahre alt und allein und hatte ein Baby im Bauch und saß im Krankenhaus und wollte das abtreiben lassen. Und ich habe ein Bild von ihr mit, also es ist eine wahre Geschichte, das ist sie, sie heißt Kimberly Henderson. Und im Krankenhaus dann, als sie wartete auf ihren Abtreibungstermin, betete sie zu Gott, er möge ihr doch ein Zeichen und die Kraft geben, dass sie diese Abtreibung nicht machen muss, dass sie irgendwie davon kommt. Und als sie dann aufgerufen wird als Nächste, da wühlt sie in ihrer Handtasche und sucht ihren Ausweis und dabei fällt eine kleine Karte mit einem Bibelspruch aus ihrer Handtasche heraus und darauf stand, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Jesaja 41, Vers 10. Und sie sagt dann, in diesem Moment wusste ich, dass Gott zu mir sprach. Und ich sagte zu der Schwester, dass ich meine Meinung geändert habe. Und sie verließ die Klinik und gebar 2013 ihre erste Tochter. Und sie sagt dann heute, durch meine Tochter bin ich heute der glücklichste Mensch der Welt. Sie hat gespürt, durch diese Karte, Gott ist mir nah und er steht mir bei und sie hat es gewagt. Die Geschichte ist noch weitergegangen, ist eigentlich wunderbar, denn eine Freundin hat sie dann gefilmt mit ihrem kleinen Baby, hat sie für dieses Baby, dann für die Tochter, ein Lied gesungen. Die hat das gefilmt, hat das auf YouTube gestellt. Das wurde innerhalb einer Woche 22 Millionen Mal angeklickt. Dann kam eine Firma und hat gesagt, wir wollen dieses Lied auch haben und heutzutage ist sie dann jetzt eine bekannte Sängerin, zumindest in den USA. Wir können das alles auch nachfolgen. Aber so ist das oft, dass wir irgendwie von Gott berührt werden müssen. Und wenn das geschieht, dann verändert sich noch einmal der Blick. Weil wir uns ja im Grunde genommen auch wünschen, dass es jemanden gibt, der uns kennt, der unsere Masken durchschaut und uns trotzdem liebt. Und so ist eben Gott. Ich fand das Lied sehr passend, dieses Geburtstagslied, diesen Unterschied, wo unsere Liebe so schnell an die Grenzen kommt, wo wir oft Vorurteile haben, wo wir nicht weiter können, da geht Gott weiter. Ja? Und ich bin so froh, dass er bei mir nicht vor der Tür so stehen geblieben ist, sondern mich kennenlernen wollte, mich schon kannte und mich trotzdem geliebt und angenommen hat. Ja? Und darüber lasst uns doch heute nachdenken, welche Auswirkungen unsere Begegnungen, unsere Beziehungen miteinander haben und welche Rolle es dabei spielt, ob wir die Vorurteile überwinden oder nicht. Ja? Die Vorurteile, die in jeder Begegnung ist das ja entscheidend, auch wenn es darum geht, Gott kennenzulernen. Ja? Da spielen ja Vorurteile immer eine Rolle. Die Vorurteile, die der andere hat, mir gegenüber, dem Glauben gegenüber oder auch die ich habe, weil ich denke, der interessiert sich bestimmt dafür nicht. Sind wir bereit für eine wirkliche Begegnung? Begegnung kann so viel ändern in unserem Leben, kann so bestimmend sein. Ja? Gott gebraucht uns, um zu anderen zu sprechen. Er gebraucht unsere Hände, um seinen Segen auszuteilen, unsere Lippen, um durch uns zu anderen zu sprechen, unseren Leib, unser ganzes Sein, unser Herz, um seine Liebe anderen zu schenken. Diese Begegnungen sind von Gott gebraucht, weil er so auf sich aufmerksam machen will. Und ich denke, am schlimmsten ist wahrscheinlich, dass es heute bei Begegnungen so viel Gleichgültigkeit gibt. Dass den vielen, das kann man wieder weg machen, das vielen, das gleichgültig ist eigentlich der andere. Ist auch egal, was er macht. Ja? Stellt euch vor, Jesus kommt nach Oranienburg, keiner krümmte ihn ein Haar, niemand wollte seinen Tod, weil der Mensch human geworden war. Achtlos gingen sie an ihm vorüber, ließen frei ihn seiner Wege gehen, eilten heim zu ihren Lieben, ließen ihn im Regen stehen. Und im Regen irrte Jesus durch die dunklen, leeren Gassen, kaum eine Seele ihn zu lieben, kaum eine ihn zu hassen. So ist das häufig, dass Leute sagen, Glaube, Jesus, habe ich nichts gegen, aber interessiert mich auch nicht. Das ist auch keine Begegnung. Hier müssen auch Vorurteile abgebaut werden. Gleichgültigkeit ist, glaube ich, auch ein ganz großer Feind, Jesus kennenzulernen. Wo kann man Jesus heute kennenlernen? Natürlich in Gemeinden, durch die Schrift, durch das, was verkündet wird, wo Menschen sind, die sagen, ich habe etwas mit Gott erlebt. Ja? War das damals leichter, Jesus kennenzulernen für Nathanael? Ich glaube nicht. Es gab Vorteile, er konnte ihn wirklich sehen. Aber es gab auch Nachteile. Er wusste in der Tat viel weniger über Jesus, als wir heute wissen. Wie ist das, Jesus kennenzulernen? Dazu möchte ich noch etwas sagen an einem Beispiel. Wie ist das zum Beispiel, wenn jemand eine neue Brotsorte beim Bäcker kennenlernen will? Was macht er dann? Hilft es ihm, wenn er ein Brot nimmt, es unter das Mikroskop legt, es analysiert in einem chemischen Labor? Oder muss er es essen? Oder wenn sich einer ein neues Auto kaufen will und das kennenlernen will, wie kann er das? Muss er das nehmen und in die Einzelteile zerlegen, die Türen abschrauben und den Motor auseinandernehmen? Oder muss er sich hineinsetzen und ein Stück damit fahren? Und ich glaube, so ist es auch mit dem Glauben, wenn wir Jesus kennenlernen wollen. Dann reicht es nicht, wenn wir versuchen, das zu analysieren. Ja, das können wir natürlich machen. Man gewinnt auch Erkenntnisse dabei, aber man lernt ihn nicht wirklich kennen. Darum lädt Jesus ein, wenn du wissen willst, ob da was dran ist, dann folge mir nach, dann lass dich einfach mal ein Stück darauf ein und dann wirst du spüren, die Macht, die Jesus hat und dass er durchaus die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Du wirst Größeres sehen. So sagt ja auch dann zum Abschluss Jesus zu Nathanael, du glaubst nur, weil du jetzt gemerkt hast, dass ich dich kenne und durchschaue, aber du wirst noch viel mehr erleben. Und so wird es auch vielen gehen, die sich vielleicht dadurch, dass sie ein erstes Mal kurz angerührt wurden, von Jesus darauf eingelassen haben und die dann viel mehr mit ihm erleben können. Wagen wir es doch, uns auf Jesus einzulassen, aber wagen wir es uns auch auf neue Menschen einzulassen, einen zweiten Blick zu riskieren, eine wirkliche Begegnung zuzulassen und nicht schon zu denken, ich weiß ja, wie der oder wie die drauf sind. Ja, das ist so etwas, mit dem ich da heute einladen will, dass wir einmal darüber nachdenken. Gerade die Begegnung mit Jesus, die braucht auch Zeit, ihn etwas kennenzulernen und uns auf ihn einzulassen. Und dass wir spüren, er ist tatsächlich der Messias, der Gesalbte, der versprochene Retter von Gott, der uns in eine Beziehung zu Gott bringen kann. Lasst uns darüber nachdenken, lasst uns da uns immer wieder neu orientieren an der Liebe und Vorurteilsfreiheit, mit der Gott uns begegnet. Amen.